Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Hallo Hanna.
Hallo Luis, wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Ich hoffe dir auch.
Ja, bei mir ist alles gut soweit.
Ich bin hyped auf die nächste Folge.
Ja, ich auch. Das ist schon die zweite Folge jetzt.
Genau, letzte Woche mussten wir leider aussetzen, aber dafür sind wir diese Woche wieder voll dabei und hoffentlich dann auch nächstes Mal.
Wir wollten uns auch mal bedanken für das tolle Feedback, das wir für die letzte Folge bekommen haben.
Wir haben echt krass viel zurückbekommen. Vielen, vielen Dank.
Genau. Und wir haben auch heute einen super tollen Gast dabei, wie ich finde.
Auf jeden Fall.
Wollen wir vielleicht den Gast einfach mal begrüßen?
Würde ich sagen. Hallo, Christel.
Hallo, Luis. Hallo, Hanna.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne. Immer doch.
Dir geht's auch gut, hoffe ich.
Ja, mir geht's auch gut. Ich war gerade eben, oder fast gerade eben, Blutspenden. Das sitzt noch ein bisschen in den Gliedern, aber ansonsten geht's mir gut.
Sehr cool. Ich hoffe, es waren auch ganz viele ZuhörerInnen heute beim Blutspenden, oder morgen geht's ja auch noch, gell?
Ja, genau, morgen geht's auch noch. Aber es waren sehr viele. Wir waren, glaube ich, war 2 Stunden angestanden, bis ich drangekommen bin.
Nicht schlecht.
Magst du dich vielleicht mal vorstellen für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen?
Gerne. Ich bin die Christel, bin im Stammbad Runer Bavaria in München zu Hause, hab da ganz lange den Trupp gemacht, also die Pfadfinderstufe. Und als ich da raus bin, habe ich kurz meine Zeit als Rover genossen und so ohne Aufgaben, ohne Verpflichtungen, nur so als, was man halt so macht als Rover. Und dann haben wir ja schon eine neue Roverrunde oder 2 neue Roverrunden gegründet und dann wurde ich da zur Chefin ernannt und bin jetzt die Chefin von Theresa von Avila von der Runde. Genau, und ansonsten versuche ich ganz oft dabei zu sein, weil es ja immer wieder super viel Spaß macht, auf Lager zu gehen, unterwegs zu sein. Genau.
Und was ist dein Lieblingspfadfinderlied?
Mein Lieblingspfadfinderlied? Also ich mag mittlerweile Hörst du den Wind super gerne. Was ich mega geil fand, war auch Kommt ihr Menschen. Und was finde ich noch cool? Der Turm hat sich halt besonders eingeprägt, weil es halt das Trupplied war. Und ich sag jetzt mal, mein Wölflingslied, das sich ganz, ganz tief in die Gedanken eingebrannt hat, weil das so ein Renner war, wie das eingeführt worden ist zu meiner Wölflingszeit, das war Ein Hase saß im tiefen Tal. Das haben wir bis zum Abwinken gesungen.
Schön, also auch jetzt gerade so ein bisschen die Eigenkreation, die ja auch echt super Lieder sind, beim Singgewettstreiten immer. Die auch richtig schön.
Genau.
Jetzt hast du gesagt, du warst jetzt ja schon, also warst länger in der Truppführung, jetzt bist du Roverassistentin, ist die Bezeichnung, gell?
Ja, also eigentlich war es ja mal so, dass wir sozusagen zu dritt in der Roverführung waren. Also der Patrick als Chef, als als Koordinator für die Jungen und die Alten sozusagen, oder für die Junggebliebenen besser gesagt. Und die Olli als Chefin für die Don Boscos, also die alle unter 26 zu dem Zeitpunkt waren. Und ich eben als Chefin für die Junggebliebenen, die über 26 damals waren, für die Theresa von Avila. Nachdem aber der Patrick ja dann sein Amt abgegeben hat, sind wir im Grunde beide halt unser Chef geblieben und okay. Assistent kann man nicht so richtig sagen, weil, also die Olli, der fehlt, glaube ich, noch der erste Grad, aber ansonsten wäre die ja auch schon fast Feldmeister und ich hätte ja meinen Feldmeister. Aber wir haben das von einem Assistenten nie auf Feldmeister geändert. Irgendwie sind wir da noch nicht weitergekommen.
Okay. Also es wäre dann quasi Rover Feldmeisterin.
Ja, genau.
Dann hast du irgendwie auch eine spontane Lagergeschichte, die dir immer einfällt, wenn dich jemand irgendwas so fragt. Ja, Pfadfinder, erzähl mal was darüber. Gibt es da irgendeine Geschichte, die du da immer erzählst?
Puh, immer erzählen. Also jede Stufe hat so irgendwie eine Geschichte, irgendwie, finde ich, gehabt.
Also vielleicht eine, die dir auch selbst widerfahren ist.
eine, die mir selbst widerfahren ist. Und zwar, wie ich in den Trupp gekommen bin, war es ziemlich schnell so, dass wir von den drei Mädels, die übergetreten sind, und den zwei, die noch damals da waren, ich alleine dann zum Schluss übrig geblieben bin, beziehungsweise zuerst zu zweit und dann alleine. Und dann war natürlich irgendwie so die Frage, wie es denn weitergeht und ob ich denn überhaupt so noch dabei bleiben will oder ob mir das mit den vielen Jungs dann doch zu anstrengend wird oder irgendwie die vielleicht nicht so mein Interesse wecken oder das Pfadfindersein für mich dann weniger interessant wird. Und dann bin ich bei den Jungs immer mit denen gelaufen. Am Anfang bin ich bei jeder Sippe so mit, also immer so rotiert zwischen den Elchen, den Fledermäusen und irgendwann wurde die Sippe Fuchs gegründet und dann Bobby. Und in dem Zusammenhang ist es dann so gewesen, dass ich eigentlich immer bei den Füchsen mitgelaufen bin und eigentlich ein Fuchs war und kein Salamander, also was die eigentlichen Mädchen ja gewesen wären. Und es gibt zum Beispiel ein Sommerlager, das war sehr beeindruckend, da waren wir, das war 2004 war das. Da waren wir in der Nähe von Udelshausen und hatten Piratensommerlager. Und jedes Mal, wir hatten so ein Schiff aufgebaut als Konstruktion und in der Mitte von dieser Konstruktion, wo man durchlaufen konnte zwischen Kote und Esstisch, war eine Laterne gehangen. Die hing da echt super und ich bin aber jedes Mal dagegen gelaufen. Das fanden die Jungs super witzig und haben mich natürlich jedes Mal ausgelacht. Und eine andere Sache, die sich damals voll eingebürgert hat, war, Christel macht den Abwasch. Und ich fand das eigentlich gar nicht so schlimm, weil meine Voraussetzung war, dass ich den Abwasch mache, dass ich warmes Wasser habe. Und das haben die Jungs mir immer gemacht. Gekocht haben sie und abgewaschen habe ich dann. Und so haben wir uns die Arbeit super aufgeteilt. Das war immer ganz lustig.
Hat jeder was davon.
Genau.
Du bist dabei, seit wie vielen Jahren jetzt?
Oh, seit wie vielen Jahren? Also ich bin 98 nach der Erstkommunion, also so kurz vor Pfingsten dazugekommen.
Also 22 Jahre jetzt schon.
Ja, genau.
Kannst du dich da noch an deine Anfänge erinnern? Die erste Gruppenstunde?
Also an meine erste Gruppenstunde kann ich mich nicht erinnern, aber so an die Gruppenstunden nach meinem ersten Sommerlager, da kann ich mich wiederum gut dran erinnern. Also mein erstes Sommerlager war super beeindruckend, weil ich konnte nicht von Anfang an mit, weil von der Verwandtschaft jemand geheiratet hat und es war klar, da muss man dabei sein, weil man ja noch jung ist und mit der ganzen Familie da aufschlagen muss und so. Und dann war es aber so, dass es in der Schwäbischen Alb damals war und es war halt die Frage, ob ich denn nachkommen darf. Und das war dann damals so, nee, ist überhaupt kein Problem, klar, wenn ihr sie nachbringt, könnt ihr gerne machen. An meine Eltern gerichtet, von Mansli damals noch, das war noch mein Öffentlichsführer. Und dann bin ich nachgebracht worden, 2 Tage, nachdem die anderen schon auf dem Lagerplatz waren. Und das war einfach der Wahnsinn. Also ich habe noch nie draußen geschlafen in einem Alex. Ich bin noch nie draußen auf den Dober gegangen. Das war schon sehr beeindruckend. Dann war das auch gleich ein großes Sommerlager, also nicht nur mit dem Stamm, sondern damals gab es den Bund nicht, aber den GAU. Und das so ähnlich war, wie der Bund jetzt halt eigentlich auch ist. Also auch mit den gleichen, auch mit Kitzingern. Und ich weiß gar nicht, wer da noch mit dabei war. Auf jeden Fall gab es ein riesengroßes Geländespiel. Und bei diesem Geländespiel gab es 2 Lager. Die einen, die sind am Lagerplatz geblieben. Und die anderen sind in den Wald gezogen. Und ich war in der Gruppe, die in den Wald gezogen ist. Und immer, wenn wir da in dem Wald waren, war das schon auch manchmal ein bisschen gruselig, sage ich mal, weil wer schläft denn als Wölfling schon freiwillig gerne einfach nur unter so einem Poncho-Biwak im Wald? Und man wusste ja nicht, ob die anderen einen überfallen kommen. Also es wurden dann von den Pfadfindern, also Pfadfinder und Wölflinge wurden damals durchgemischt, wurden dann auch schon Gruselgeschichten und so erzählt und dann hat man natürlich auch ein bisschen Angst gehabt. Aber irgendwann mal haben nicht die vom Lagerplatz uns überfallen, sondern wir haben die am Lagerplatz überfallen. Und der Lagerplatz war in so einer Anhöhe, und wir haben uns unten am Fuß sozusagen von diesem Hügel aufgestellt in einer Reihe nebeneinander. Und jeder zweite hat eine Fackel bekommen, eine brennende. Und dann sind wir mit diesen brennenden Fackeln hochgelaufen. Und das muss ein Also wir fanden das, dass sich schon richtig cool angefühlt hat und das muss von oben auch richtig spektakulär ausgesehen haben. Und dann gab es die große Schlacht sozusagen, wo man sich die Lebensbändchen geklaut hat und aus, ja, so, ich sag jetzt mal nicht unbedingt K.O. geschlagen, aber so ein bisschen aus dem aktiven Spiel rausbefördert hat oder andere Leute rausbefördert hat.
Aber auch damals schon mit Lebensbändchen quasi.
Ja, aber die gab es eher selten zu meiner Wölflingszeit. Also da war halt, wer im Grunde gefangen war, war gefangen. Und meistens wurde man dann schon so aus dem Gefecht rausgezogen, dass man nicht mehr weiterspielen wollte oder konnte. Das ist schon auch mal vorgekommen.
Genau. Aber das stelle ich mir richtig cool vor, dass man so über... Das war dann wahrscheinlich auch mehrere Tage, oder?
Ja, genau. Also wir waren da, ich glaube, 2,5 Tage. Wo wir auch tagsüber, hat man auch die anderen wieder getroffen und hat sich so Goldtaler verdient und so und Aufgaben erledigen müssen und dann eben wieder in der Nacht in sein eigenes Biwak wieder zurückgegangen ist, sozusagen in seine eigene Basis. Und das war schon super, super interessant. Ein bisschen fies war, weil, wie ich angekommen bin, hat schon eine von den Mädels gesagt, ich zieh aus, ich will nicht mehr in dem Zelt bleiben oder zwei sogar, weil das wird ja noch enger. Das war so ein bisschen demotivierend im ersten Moment, aber am Schluss war das einfach ein so geiles Lager. Und man muss sagen, damals war es so, dass man nicht sozusagen ja nach einer längeren Zeit erst Meutenführer oder Rudelführer geworden ist, sondern das hat der Akela immer am Sommerlager sozusagen bestimmt oder so, wer es wieder ist für die nächste Zeit. Und warum auch immer wurde ich zur zweiten Rudelführerin. Und das hat natürlich nicht nur Freude bei den einen ausgelöst, sondern natürlich auch ein bisschen so Beef bei den anderen, die das nicht so toll fanden, weil sie eigentlich gedacht haben, sie sind ja viel länger dabei und viel erfahrener. Und ich war ja noch nie auf einem Lager und so. Und das habe ich mir oft anhören müssen. Also das waren auch die Erinnerungen an die Zeit, vor allem nach den Sommerferien, dann an die Gruppenstunden, wo man hinter den Ohren immer gesagt bekommt, und wie fühlt man sich als zweite Rudelführerin?
Ja, das kenne ich. Das war bei mir am Anfang auch so in der Wölflingszeit, weil ich auch recht schnell dann Rudelführer wurde. Aber ich war natürlich auch schon älter. Aber das war auch ein Thema natürlich.
Aber trotzdem war es cool. Also man hat ja trotzdem irgendwie ja was erlebt. Und also dieses Draußensein, das fand ich damals super faszinierend schon. Und das hat mich total begeistert. Auch dieses Geländespiel, dieses man sitzt zusammen am Abend in der Jurte und singt. Also da ging es ja nicht so lang, wie es dann irgendwann in der Partystufe oder bei den Rovern geht. Aber allein schon diese Stunde, die man am Abend zusammengesessen hat beim Singen, die war schon beeindruckend.
Kann ich mir vorstellen, ja. Sommerlager ist immer was ganz Besonderes.
Wenn wir gerade schon von Geschichten erzählen, wir haben euch ja, also euch Zuschauer, das letzte Mal darum gebeten, euch uns eure Geschichten einzusenden. Und vielleicht, Luis, magst du mal die erste Geschichte vorlesen? Da kommt auch die Christel drin vor. Also kann vielleicht auch ziemlich spannend für die Christel sein.
Genau, also ob sie vorkommt, sie war auf jeden Fall dabei. Doch, sie kommt sogar kurz vor. Und zwar ist die Geschichte von Marvin, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt, auch im Münchner Trupp, in meiner Sippe Elch. Und ich lese einfach mal vor, was er mir geschickt hat. Ich will euch heute eine Geschichte aus der Großfahrt in Dänemark erzählen. Diese Großfahrt war etwas anderes als normal, da wir ein Kanulager hatten. Auf diesem Lager haben wir uns mehrere Kanus gemietet und sind losgefahren. An mehreren Stellen am Fluss gab es so Schlafplätze, die aber überdacht waren, so mussten wir nicht immer ein Zelt aufbauen. Wir haben immer einen Tagesausflug gemacht, sind dann weitergefahren und haben uns für die Nacht vorbereitet. Ich saß mit Christel in einem Kanu. Dieses Lager war ein sehr wechselreiches Lager, also es war circa 10 Minuten Sonne, dann wiederum circa 10 Minuten Regen, dies immer im Wechsel. An einem Tagesausflug waren wir ganz im Norden von Dänemark, in Skagen, da wo Nord- und Ostsee sich treffen. Dort habe ich einen Stein gefunden, den ich sehr interessant fand und habe ihn der Malu gezeigt, da ich wissen wollte, ob sie weiß, wie der heißt. Die Malu hat sich dann einen kleinen Spaß draus gemacht und meinte, dass der sehr wertvoll sei, aber nicht genau sagen könnte, wie der heißt. Ich habe mich super gefreut, ihn eingepackt und wir sind weitergegangen. Wo wir am Strand waren, sind wir auch an einer kleinen Robbe vorbeigegangen. Auf dem Rückweg fand ich weitere Steine, die mich interessierten. Bei denen habe ich aber den Louis gefragt, ob er die kennt, und auch der meinte, dass die wertvoll seien. Unsere Kanutour ging weiter und ich hatte einen mit Steinen gefüllten Rucksack mit mir. Circa 5 bis 8 Steine. Am letzten Tag wollte ich nochmal meine Steine begutachten, doch ich fand nichts. Ich habe panisch den Rucksack ausgepackt, um nach denen zu suchen, und die anderen meinten, die haben es raus, da es illegal sei, Steine mitzunehmen. Ich war einfach nur traurig. Das ist die Geschichte, die der Marvin eingesendet hat, und tatsächlich waren wir alle ja auch in Dänemark dabei. Und das war, glaube ich, auch so eine Sache, die das ganze Lager irgendwie ein bisschen geprägt hat, weil das ja doch über mehrere Tage hinweg ging.
Christel, wie fandest du denn die ganze Geschichte mit den Steinen?
Im ersten Moment fand ich es ja noch ganz witzig. Also so dieses, also ich habe es ja gar nicht gleich am Anfang mitbekommen. Ich habe ja erst, ich glaube, als die Frage kam, hey Luis, was sind denn das für Steine so ungefähr, oder er weitergeschickt worden ist zu Luis, habe ich ja erst mitbekommen, dass es da überhaupt losging mit diesen Steinen. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, aha, okay, ja, dann schauen wir mal, was daraus wird. Dann sind es halt wertvolle Steine. Ich kenne mich ja auch nicht damit aus, also ich musste mich ja da auch so ein bisschen drauf verlassen, habe mir jetzt gedacht, okay, sehen vielleicht aus wie alle anderen Steine, aber Geologe bin ich ja auch keiner, also keine Ahnung. Und irgendwann habe ich dann aber schon gerafft, dass er so ein bisschen auch auf den Arm genommen wird mit dem Ganzen, also dass man ihn da schon auch veräppelt mit den Steinen. Und irgendwann mal habe ich dann zum Oscar gemeint gehabt, so, es ist mir ganz egal, wie ihr diese Sache aufklärt. Aber entweder ihr klärt ihn jetzt direkt auf oder ihr löst irgendwie dieses auf dem Arm nehmen wieder auf, indem dass sie ihm entweder die Wahrheit sagt oder die Steine eben ihm erklärt, dass er sie nicht mitnehmen kann oder irgendwie sowas. Aber dass sich das ja dann noch zu einer sehr viel umfangreicheren Geschichte entwickelt hat, mit sogar in Kopenhagen, glaube ich, Kopenhagen oder Göteborg, ich weiß gar nicht, wo wir waren.
Helsingør, glaube ich.
Ah, genau. Wo wir da in dem Ort waren und dann auch noch bei der Bank oder wo er da noch überall drinnen war, in dem Spielwarenladen und dann noch nachgefragt hat, ob die Steine denn was wert sind. Also das war dann so ein Punkt, wo ich schon ganz klar gesagt habe, das geht über das normale auf dem Arm nehmen drüber raus. Und da war dann auch für mich so ein bisschen der Spaß vorbei. Das habe ich dann aber so ein bisschen auch dem Oscar zu verstehen gegeben, der ja damals der Sippenführer von den Elchen war. Aber ich glaube, dass es trotzdem, egal inwieweit man auf dem Arm genommen worden ist oder nicht, trotzdem irgendwie jedem Spaß gemacht hat, weil es was ganz, also irgendwie war dieses Lager was ganz Besonderes. Also das muss ich schon auch sagen. Also ich habe ja viele Sommerlager davor auch schon gehabt, aber wir waren ja doch recht viele. Ich glaube auch 14 Pfadfinder und ich alleine als Führerin, und das ist schon was besonders ist. Also so alleine unterwegs zu sein, wir waren noch zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, nur 3 Tage beim Kanufahren. Wir sind auch mal, also Marvin und ich sind auch mal gekentert mit mehr. Wir sind nicht gekentert.
Ich wollte gerade sagen.
Das war jemand anderes, wo gekentert ist.
Anwesend.
Die Lisa war dabei
auch,
und?
Lisa und Nadine, ja.
Ah,
ja.
Genau. Die zwei sind gekentert und wir haben die dann gerettet. Da war dann nur mein Gedanke, bloß jetzt nicht auch noch unser Boot kentern. Aber das hat er super gemacht, der Marvin. Er war da ganz super drin gesessen, hat dann noch ein bisschen mitgelenkt und so und hat das super hinbekommen, dass wir nicht gekentert sind. Also da war ich echt dankbar, dass er das so gut mitgemacht hat, dass ich nicht noch weitere Rucksäcke wieder rausfischen musste, sozusagen.
Mhm. Ja, Luis, da haben wir ja eine Gemeinsamkeit, dass wir da beide gekentert sind. Unser Boot ist ja ein bisschen später, ich glaube einen Tag später oder vielleicht noch am selben Tag nachmittags gekentert.
Ich glaube, das war der gleiche Tag, nur einfach ein paar Stunden später.
Genau.
Ja.
Allerdings war der Vorteil, dass Lisa und Nadine sich nicht wehgetan haben, im Gegensatz zu dir. Und ich glaube, die Annabelle war noch mit im Boot.
Ja, das Problem war bei der Annabelle, also der Quirin war auch noch dabei, der hat sein ganzes Esszeug verloren, aber das Problem bei der Annabelle war, die war komplett eingepackt, weil es ja davor geregnet hat, mit langer Hose, Kluft, Pulli, Julia, und als sie dann reingefallen ist, wurde das halt alles nass und ich hatte nur eine kurze Hose und ein T-Shirt an, weil ich da schon ein bisschen wusste, dass ich lieber einmal wenig nass werde, also und dann friere, als dass mein ganzes Zeug nass wird. Von daher hat die Annie dann komplett gefroren und hat sich aber auch geweigert, sich auszuziehen und saß dann zitternd in dem Boot. Ja.
Ich glaube, das ist aber so, wie du schon gerade so schön gesagt hast, die Annie war ja doch noch mal jünger.
Ja, das war ihr erstes Sommerlager. Also 2015 ist die Annie übergetreten und dann 2016 war ihr quasi erste Großfahrt, erstes Pfadfinder-Sommerlager.
Genau. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist schon, wenn man schon ein Jahr oder so bei den Pfadfindern war und vielleicht auch, also am besten auch schon ein Sommerlager hinter sich hat, da hat man ganz andere Erfahrungen. Da weiß man auch, dass wenn es draußen regnet, dass man dann wie du so schön schon gesagt hast, da zieht man so wenig wie möglich an, weil das Ergebnis ist, es wird so oder so nass, egal wie gut man sich versucht einzupacken. Wenn ich einen Poncho drüber ziehe, dann wird man vielleicht nicht unbedingt von außen nass, aber von innen, weil man in dem Ding, wenn man sich bewegt, so schwitzt, dass man genauso nass ist, wie wenn man nichts angehabt hätte. Und diese Erfahrung muss erst kommen. Und wenn man das nicht kennt, ich habe das auch bei meinem ersten Sommerlager in der Pfadi-Stufe, das war auch ein Wanderlager. Und wir sind von Füssen nach Schongau gegangen. Und am ersten Tag ging es noch und am Abend hat es dann das Regnen angefangen. Und ich total cool, ja, ein wenig mittragen, so einen ganz dünnen Schlafsack mitgenommen. Also zwar schon, also kein Hüttenschlafsack, sondern schon ein bisschen einen dickeren, aber ich sag jetzt mal wie so ein bisschen ein Fließschlafsack, nur dass der auch so außen so ein bisschen mit ja Plastik oder was das ist drüber war. Aber der war super kalt und ich habe halt auch gedacht, okay, draußen schon, wie es das Regnen angefangen hat und kälter geworden ist, irgendwie eins anziehen und das nächste anziehen. Und habe natürlich im Schlafsack genauso gefroren wie draußen, weil das Zeug natürlich dann alles so feucht, klamm und nass war, weil es ja schon erst am Abend geregnet hat. Und dann hatte ich meinen Pulli noch hergeliehen gehabt und habe dann super gefroren. Und die Jungs haben in der Früh alle ihre nassen Hosen wieder angezogen und ich ganz cool, ja, ich habe ja noch eine trockene Hose, dann ziehe ich halt die an, pack die nasse ein, die kann ich ja dann irgendwann mal aufhängen zum Trocknen. Und während wir so laufen, hat es in der Früh wieder ganz gut gepasst, hat es wieder nicht geregnet und gegen Mittag hat es halt wieder angefangen zu regnen. So, die Jungs hatten mittlerweile alle trockene Hosen, weil die sie trocken gelaufen haben und ich hatte zwei nasse Hosen. Also ich konnte nicht mal, als wir dann im trockenen Zelt saßen, sozusagen eine trockene Hose anziehen, sondern ich hatte halt zwei nasse Hosen. Und ich glaube, das sind so Fehler, die macht man nur einmal oder höchstens zweimal. Und das ist beim Kanufahren, glaube ich, nicht anders da. So wenig wie möglich. Am besten nur Julia und ein T-Shirt drunter, wenn es richtig kalt ist. Aber bloß kein Pulli, weil der wird richtig nass.
Ja, es gibt, glaube ich, generell einfach so Erfahrungen, die muss man machen bei den Pfadfindern. Und das bringt auch nichts, wenn dir jeder sagt, nee, zieh jetzt nicht deine trockene Hose an, weil man niemandem glaubt. Aber dann muss man halt die Erfahrungen gemacht haben.
Genau.
Ich glaube, in Schweden ist es dann auch ganz gut umgesetzt worden, da beim Kanufahren.
Ja, ich glaube auch.
Aber um nochmal ganz kurz auf die Steingeschichte zurückzukommen, auch nochmal vielen Dank an dich, Marvin. Und nicht, dass jetzt alle denken, es ist überhaupt nicht dann aufgelöst worden oder so. Wir haben natürlich danach noch auch mit Marvin geredet und ich glaube, dadurch, dass er das jetzt auch uns hier eingeschickt hat, zeigt, glaube ich, dass da alle auch mit bisschen Humor dann rausgegangen sind. Und ich habe auch noch, jetzt dummerweise nicht hier, aber ich habe noch ein paar Namen, die ich mir da damals ausgedacht hatte für die Steine. Auch an dich, Marvin, wenn du die mal sehen willst zur Erinnerung, kann ich dir die auch gerne mal mitbringen.
Geil.
Das war dann irgendwann, war es dann schwierig, weil es waren dann irgendwann, wie er auch erzählt hat, 6 bis 8 Steine, also auf die Zahl angewachsen und man musste sich immer neuen Namen für die Steine ausdenken. Aber gleichzeitig musste man auch die anderen Steine sich noch an die Namen erinnern. Und das war gar nicht so einfach, muss ich sagen. Aber ja, am Ende sind dann alle Steine wieder der Natur zurückgegeben worden.
Christel, du meintest vorhin, dass du ja die Truppführung auch ganz eine längere Zeit alleine gemacht hast. Wie war das denn für dich, auch gerade vielleicht am Anfang, als du da alleine warst?
Also ich hatte ja das Glück, dass wir entweder meistens zusammen auf Sommerlager mit den anderen Stufen waren, also egal ob jetzt mit dem Bund oder mit dem BSCP oder eben mit dem ganzen Stamm, da war man ja dann nicht so alleine. Aber gerade so die Gruppenstunden und so kürzere Lager, war ich ja dann doch ganz oft alleine und das war manchmal schon schwierig. Also man hatte da so immer den Druck, dass man ja auch dann da sein muss. Also ich glaube, das ist schon, viele Köche verderben den Brei, aber wenn man nur einen Koch hat, ist es halt schwierig, weil der hat halt immer den gleichen Geschmack, sage ich mal. Und da eine gewisse Mischung reinzubekommen, ist natürlich schwierig. Und wenn der Koch halt einmal krank ist, dann fällt halt das Essen aus so ein bisschen, wenn man das so im übertragenen Sinn sehen möchte. Und das war schon manchmal ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel gab es mal einen Sommer, da wollte ich gar nicht auf Sommerlager fahren, da ging es mir irgendwie nicht so wohl oder da hat es mir keinen Spaß gemacht, auf Sommerlager zu fahren, da hatte ich so gar nicht so richtig Lust. Und da fand ich das dann super schwierig, weil auf der einen Seite wollte ich natürlich den Fadis nicht irgendwie die Lust verderben am Sommerlager und wollte mir auch, das Sommerlager ist ja das wichtigste Lager doch im Jahr. Und auf der anderen Seite war ich aber gar nicht auf Sommerlagerstimmung. Und man kennt es ja schon, wenn man wieder auf das nächste Lager hinfiebert und darauf wartet, dass man endlich wieder wegfahren darf. Und gerade das Sommerlager in der Partystufe ist ja auch ganz oft mit Ausland verbunden oder mit irgendwelchen coolen Aktionen noch. Und da fand ich das schon auch schwierig. Also wenn man weiß, dass man immer da sein muss, egal wie es einem geht eigentlich oder wie viel Zeit man gerade hat. Also zum Beispiel fand ich es auch ganz schwierig. Ich habe ja zwei Jahre, da bin ich zum Beispiel nicht auf Pfingstlager gefahren. Aber die anderen Jahre bin ich immer auf Pfingstlager gefahren, weil eigentlich, also früher sind wir halt immer nach Altötting gelaufen, zum Walfahren über Pfingsten. Und das war mir schon irgendwie wichtig. Und als ich dann aber, also solange ich in der Partystufe war, war das ja auch kein Thema, weil da bin ich halt mal auf Pfingstlager gefahren und mal eben mit nach Altötting gegangen, wie es halt gerade ausgegangen ist oder wie ich gerade Lust hatte sozusagen. Und dann gab es halt, für mich was wichtig, dass ich nach Altötting gehe, bevor ich Prüfungen geschrieben habe. Das ist, ich sag jetzt mal, einfach nochmal mit Gott drum zu bitten, dass die Prüfungen gut laufen, dass er halt da ein bisschen drauf aufpasst. Und ich fand es dann super anstrengend oder schwierig zu sagen, okay, jetzt schreibe ich meine Abschlussprüfungen von, das eine war vom Erzieher, war glaube ich sogar beides Erzieher.
Also von der Ausbildung dann, oder?
Ja, genau, schon Ausbildung. Und jetzt würde ich gerne nach Altötting gehen, aber auf der anderen Seite habe ich ja auch eine Verantwortung gegenüber dem Trupp, wenn die auf Pfingstlager sind. Man weiß, dass es super anstrengend ist am Pfingstlager. Und ich habe mich damals, wie ich im Trupp war, immer gefreut, wenn mein Truppführer zu uns einmal am Tag gekommen ist und gefragt hat, wie es uns als Sippenführer auch geht oder wie es in der Sippe gerade läuft, ob alles in Ordnung ist oder ob irgendwas fehlt oder man irgendwas braucht. Und da ist mir das schon echt schwer gefallen zu sagen, okay, dieses Jahr bin ich nicht dabei. Das ist beide Male gelaufen, beide Male hat es irgendwie auch geklappt, aber das hat mir schon ein bisschen gefehlt. Genau, also da fand ich es auch schwierig zu sagen, wo setze ich jetzt die Prioritäten, was ist mir wichtiger und irgendwie möchte ich doch auch für die anderen da sein, genau. So bei den Gruppenabenden ging es ganz gut, was ein bisschen problematischer war, wenn man halt mal nicht konnte, weil da noch ein anderer Termin war, musste man gucken, dass halt ein Ersatz da ist oder dass ja die Sippenführer das einfach alleine auch machen, ohne dass man da ist. Aber das ist Gott sei Dank nicht ganz oft vorgekommen, deswegen hat das immer ganz gut geklappt eigentlich.
Hattest du auch manchmal das Gefühl, dass es zu viel Verantwortung für dich ist und irgendwie Angst davor?
Also Angst davor hatte ich nicht. Zu viel Verantwortung. Also vielleicht einfach dieses über den Kopf wachsen, weil es gerade zu viel ist mit allem, was man macht. Also so nur der Trupp, glaube ich, ging ganz gut. Aber ich habe ja nicht nur den Trupp gehabt, sondern ich habe ja auch gleichzeitig beim Alpenverein noch eine Gruppe immer geleitet oder leite ich. Und da war es dann schon so, dass es irgendwie so zwei Baustellen, die man gleichzeitig bedienen will, das ist gar nicht so einfach. Genau. Aber ich habe ja schon recht bald eben angefangen, indem dass ich ja auch Sippenführerin war. Also, weil ich hatte ja irgendwann mal das Glück, dass doch Mädels kamen, wo ich noch in der Sippe war. Und da war das natürlich dann super, weil da konnte man das ja schon lernen, sozusagen Verantwortung zu übernehmen als Sippenführer. Und dann, es ist anders da, weil es natürlich eine ganz andere Verantwortung ist wie als Sippenführer, weil es viel umfangreicher ist und weil es nicht nur für die, sag jetzt mal, 4, vielleicht 8 Leute ist, die in der Sippe sind, sondern eben für 10, 15 Leute ist. Aber ansonsten ändert sich da nichts. Manchmal ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn du Jungs oder Mädels hast, die, ich sag jetzt mal, ausgefallener sind, weil sie besonderen Bedarf an Aufmerksamkeit haben oder man da ein bisschen mehr sein Auge drauf ausrichtet, was sie gerade so anstellen oder auch nicht. Aber ansonsten hat es eigentlich immer gepasst. Am Anfang fand ich es schwierig, weil man ja nicht wusste, auf was man sich einlässt so richtig. Also meine erste Großfahrt fand ich zum Beispiel, die ist ja nicht ganz so gut verlaufen auch. Das ist schon, da hat man schon auch gemerkt, dass man dann froh ist, wenn man so ein bisschen Leute mit dabei hat, die ein bisschen mehr Erfahrung einfach haben in dieser Stufenarbeit oder in diesem ins Ausland fahren auch einfach. Weil es was anderes ist, wie, ich sag jetzt mal, ein Wochenende mal irgendwo um München einen Zeltplatz aufzumieten und da halt zu campen.
Also, warst du dann quasi von Anfang an in der Truppführung alleine?
Nee, am Anfang, als ich übergetreten bin, war es ja so, dass der Ewatsch seine ganzen Ämter abgegeben hat. Und der war damals Truppführer und Stammesführer und hat es an, da war ich noch Raider sozusagen, unsere Raiderzeit war recht kurz. Eigentlich war schon klar, in welche Stufe wir gehen als Raider, weil ja da schon die Führer im Grunde, die in den Stufen waren, gesagt haben, dass sie ja aufhören wollen. Und dann war der Monsieur im Trupp bereits und der Mario und ich, also der MP und ich, wir sind dann als Assistenten in den Trupp gegangen und haben gleich in dem Jahr, nachdem wir übergetreten sind, wir sind im Sommer am Michi-Festival übergetreten und im Winter, also über Silvester, war Hilfsweltmeisterkurs, genau. Und da waren wir dann schon am Hilfsweltmeisterkurs. Und dann haben wir auch schon, also da habe ich aber auch schon mit das Winterlager auch mit dem Monsieur zusammen organisiert gehabt. Also ich bin im Grunde vom Kurs gekommen und einen Tag später auf Winterlager gefahren. Das war schon hart.
Ja, du magst es auf, oder ja, du hast auf jeden Fall immer viel zu tun.
Ja, also es wird nicht langweilig, das muss ich schon sagen, bestimmt. Ja, ich brauche das aber irgendwie auch. Also ich habe das jetzt gerade am Anfang von Corona gemerkt, mir fehlt da super was, wenn ich nicht die ganze Zeit gefordert bin. Und ich bin echt, also ich habe das nie verstanden, dass mein Freund so ein bisschen auch manchmal, nicht böswillig, aber gerne auch mal vom Fernseher versumpfen kann. Und für mich war das, oder auch so gar nicht so den Drang hat, nach draußen zu gehen. Also der liegt dann auch gerne im Garten, aber ich bin halt jemand, ich bewege mich gerne, aber ich brauche einen Anreiz, mich zu bewegen. Also von alleine, also alle, die jetzt irgendwie gerade so anfangen, Sport zu machen, also ich tue mir da super schwer, mir selber in den Hintern zu treten, diesen inneren Schweinehund zu überwinden, dass man da wirklich was tut. Also ich nehme es mir jedes Mal wieder am Wochenende vor, ja, am Abend unter der Woche, wenn du heimkommst, dann machst du halt noch so ein paar Liegestützen oder Sit-Ups oder Kniebeugen, so ein bisschen für auch die Gelenke zum Fit halten. Aber irgendwie schaffe ich das dann nicht. Wenn ich heimkomme, setze ich mich gerne zum Essen hin und da versumpfe ich dann beim Essen, mache vielleicht noch irgendwie so Arbeiten für die Jugendgruppe oder eben auch mal was für die Pfadfinder, also zur Zeit ab und an mal was für den Blog. Und dann fehlt mir schon wieder irgendwie die Muße, mich nochmal aufzurappeln und mich nochmal sportlich zu betätigen. Und da bin ich echt froh, dass ich halt durch die Hobbys habe ich halt nie das Problem gehabt, weil die haben mich halt immer auf Trab gehalten, die haben mich also immer auch bewegt.
Und dann nach so einem Pfadfinder-Wochenende ist dann doch immer, kommt man dann schon mit zurück, so dass man denkt, jetzt habe ich ordentlich was getan.
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, niemand kommt vom Pfadfinderlager zurück und sagt, ach, das ganze Wochenende wieder nichts gemacht. Ich glaube, das kann keiner behaupten.
Nein, definitiv nicht. Und wenn er es behaupten kann, dann hat er irgendwas falsch gemacht, möchte ich behaupten.
Ja.
Wollen wir mal kurz umsteigen auf unsere kleine Rubrik der schnellen Fragen.
Das wollte ich auch gerade sagen. Christel, kennst du die Rubrik? Die Entweder-Oder?
Ja.
Gut, dann weißt du, was auf dich zukommt.
Ja, ich hoffe, ich kann mich entweder-oder entscheiden.
Ganz genau. Richtig. Erste Hilfe oder Morsen?
Morsen.
Workshops oder Geländespiel?
Das finde ich beides cool, aber wenn es ein geiles Geländespiel ist, Geländespiel.
Zeitung schlagen oder Tabu?
Zeitung schlagen.
Abend- oder Morgenrunde?
Abendrunde.
Dober oder Wald?
Bei den Rovern Dober am Pfingstlager und ansonsten Wald.
Wandern oder Kanufahren?
Kanufahren.
Gottesdienst in der Kirche oder auf dem Lagerplatz?
Auf dem Lagerplatz, definitiv.
Beim Schlafen lieber unter freiem Himmel oder im Zelt?
Gerne unter freiem Himmel.
Berge oder Gewässer?
Was war das Erste?
Berge oder Gewässer?
Berge.
Seetee oder Chai?
Chai.
Truppführung oder einfach nur Rover sein?
Das ist gemein. Also Truppführer sein war mega geil, aber jetzt nach 10 Jahren finde ich einfach nur Rover sein auch geil.
Vielen Dank.
Super. Das war's auch schon.
Christel, es gibt ja ein sehr großes Mysterium um deinen Rucksack. Also ich glaube, jeder stellt sich Fragen zu deinem Rucksack, wie schwer ist der, was ist denn da eigentlich alles drin und wie kann es sein, dass du immer alles dabei hast? Also wie schwer ist denn dein Rucksack ungefähr, so auf dem 2-wöchigen Sommerlager?
Auf einem 2-wöchigen Sommerlager. Also ich würde mal 20 Kilo bestimmt, wahrscheinlich eher 25 sagen.
Würde ich auch sagen.
Wobei, also es ist immer unterschiedlich. Ich habe es in der Truppzeit auch geschafft, dass die Jungs meinen Rucksack genommen haben und gefragt haben, ob ich Steine eingepackt habe. Und da hatte ich definitiv keine Steine drinnen.
Ja, sagst du.
Nein, also das war wirklich noch ein Lager, da habe ich noch keine Steine mitgenommen. Die Steine kamen erst bei einem Pfingstlager dazu.
Also was nimmst du dann so mit, was wirklich so schwer ist?
Also mittlerweile werden sie ja schon etwas leichter und auch etwas kleiner. Weil ich mir, also zur Truppzeit war es halt so, dass ich fand es cool, dass ich in meiner Truppzeit, dass wir viel Zeit als Sippe für uns hatten. Und das wollte ich natürlich auch stets sozusagen den Sippen zu meiner Zeit irgendwie die Möglichkeit geben, auch wenn das damals dann doch ganz oft anders da gelaufen ist, weil man ja doch gemeinsam gekocht hat und gegessen hat und Zeit zusammen verbracht hat. Aber deswegen habe ich immer alles selber mitgenommen sozusagen. Ich habe meinen Ball selber mitgenommen, meine Säge selber mitgenommen und ja, alles, was man halt so mal zum Kochen oder sonst was auch gebraucht hat. Und dadurch wird natürlich ein Rucksack auch mal schnell ein bisschen schwerer.
Also sprich, du hättest jederzeit losgehen können und eine Woche lang alleine.
Ja, genau, so ungefähr. Also ich hätte auch ohne meinen Sippen überlebt, sozusagen. Wenn sie beschlossen hätten, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf die Christel und fahren jetzt alle heim und lassen sie alleine in Schweden oder in Dänemark zurück, dann hätte ich überleben können. Genau. Also man muss schon sagen, also ich habe auch zu meiner Zeit, als ich in der Sippe war, war mein Rucksack auch schon verhältnismäßig schwer. Aber da lag's, also mein eigenes Zeug ist gar nicht so viel. Also ich habe auch nicht viele Wechselklamotten dabei. Also ich bin jetzt nicht unbedingt einer, so wie der Bobby, der halt der Meinung war, mal ja, eine Unterbuchse kann man schon mal locker viermal tragen, also vorne, hinten, innen, außen so ungefähr. Mhm. Aber so richtig viel habe ich auch nicht dabei. Also ich habe dann schon mal was zum Waschen dabei, aber so, dass ich für jeden Tag frische Klamotten brauche, habe ich definitiv nicht.
Ich habe letztens auf dem Blog, wurde ja veröffentlicht vom ersten Lager, die Packliste, die man quasi mitnehmen muss. Habt ihr das auch gesehen?
Ja, mega geil, oder? Da sind so viele Sachen, die wir immer noch verwenden.
Ja, aber auch so viel, wo man sich denkt, die mussten doch irgendwie jeder mit einem LKW kommen, so ungefähr.
Ja, gut. Was man nicht vergessen darf, ist ja, dass die damals nur auf einem Standlager waren. Also dieses, so wie wir es kennen, dass man von Ort zu Ort weitergeht, das war ja bei denen nicht so. Und dadurch haben die natürlich ein paar mehr Sachen gehabt. Das kam ja dann doch ein bisschen vom Militär, dass man das sozusagen dabei hatte und ja nicht weiter groß von A nach B jeden Tag transportieren musste. Aber was ich schon cool fand, waren diese zwei Decken zum Beispiel oder dann diese wasserdichte Plane mehr oder weniger, die sie mitnehmen sollten. Da habe ich voll an unseren Poncho gedacht oder so. Oder
ja.
Eine Decke war zum Schlafen, die andere vielleicht als Isomattenersatz sozusagen. Wir haben ja halt jetzt einen Schlafsack und eine Isomatte. Ist wie zwei Decken sozusagen.
Stimmt.
Und das fand ich trotzdem cool. Und es gibt immer noch den Ledergürtel.
Stimmt. Ja, und den Hordentopf, der war auch schon dabei.
Ja.
Also die Bezeichnung auch schon, das ist...
Also das fand ich mega lustig. Also ich habe da recht, ich habe die nur kurz überflogen gehabt beim ersten Mal und musste gleich schmunzeln. Und dann habe ich sie mir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal etwas genauer angeschaut. Echt lustig.
Du hast ja den Spitznamen Isel. Was ist ja da eigentlich, gibt's da so eine Geschichte dazu? Wie kam es dazu? War das auch in Dänemark oder war das schon davor?
Nee, das muss schon davor gewesen sein. Aber ich kann... Also, naja, wobei, ich muss gestehen, ich kann es nicht mal richtig zuordnen. Es gibt so zwei Leute, die das sehr geprägt haben. Das waren einmal der Muckel, der das dann immer irgendwie gesagt hat. Ich weiß aber gar nicht, ob der Muckel der Erste war oder ob das damals von, also die Kathi und die Janina haben mir irgendwann mal nach den Sommerferien, das könnte sogar Dänemark gewesen sein, die waren dann in Berlin und hatten so Button, so genau, mit Isel. Und ich habe mich ja ganz lange gegen diesen Namen gewehrt und habe ihn ja ignoriert. Ich habe einfach nicht drauf reagiert. Und nachdem sie mir dann diese Button mitgebracht haben, die ich dann an meinem Brotbeutel auch rumgetragen habe, obwohl ich das ja eigentlich super kitschig fand, wenn man immer seine Brotbeutel oder sonst was mit jeglichem Zeug beklebt hat oder draufgepinnt hat. Aber die fand ich dann doch so cool, dass ich sie halt dann hingemacht habe und mitgetragen habe. Die gibt's sogar noch, die Isel-Button. Nicht mehr am Brotbeutel, aber zu Hause.
Das ist cool.
Dann habe ich halt mehr oder weniger mich dazu entschlossen, doch in Zukunft auch auf Isel zu hören.
Hattest du noch andere Spitznamen davor? Also ja, Christel ist natürlich auch ein Spitzname, aber...
Nee. Nee, ich war da eigentlich, davor davor bewahrt geblieben, dass ich nur einen Spitznamen, also meinen, den ich als Wölfling bekommen habe, im Grunde mitgetragen habe und keine Dauerspitznamenänderungen mitnehmen musste.
Ich finde es eigentlich schon so krass, dass bei den Pfadfindern diese Spitznamen ja eigentlich komplett zu richtigen Namen schon werden. Also man ist sich gar nicht mehr so bewusst, dass es eigentlich nur ein Spitzname ist. Irgendwann.
Ja, das ist auch super fies, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail schreibe für die Pfadfinder und kurz drauf eine E-Mail an irgendwelche Eltern oder an Kinder vom Alpenverein schicke, von der Jugendgruppe, dann muss ich echt nochmal gucken, ob ich dort unter den richtigen Namen geschrieben habe. Und andersrum natürlich auch, dass ich dann nicht Christel schreibe statt Christine. Also es ist schon, man nimmt sehr diesen Namen an.
Also ist Christine oder wird so wirst du von allen genannt und bei den Pfadfindern Christel. Also ist jetzt nicht so, dass Christel jetzt auch andere Leute zu dir sagen.
Ja, wobei das kommt immer ein bisschen drauf an. Zum Beispiel habe ich in einem Jahr im Skikurs die Olli gehabt und die hat dann im Skikurs den Namen Christel im Grunde eingeführt, weil sie hat mich immer Christel genannt hat. Die anderen Kinder haben mich dann immer angeguckt oder haben sie angeguckt. Ja, passt schon. Oder ich habe halt auch drauf reagiert. Aha, okay, das ist die Christel. Und nachdem die mich ja noch nicht kannten und meinen Namen natürlich nicht wussten und die Olli mich ja schon kannte und meinen Namen oder zumindest Christel kannte, hat sie mich halt immer beim Namen rufen können. Und somit war das recht schnell, dass die Kinder mich in dem Jahr alle Christel genannt haben statt Christine. Wobei meine Sippe hatte es nicht leicht. Meine Sippe hat am Anfang damals die Mädels, wenn die zu Hause angerufen haben, und gefragt haben, ob die Christel da ist, hat mein Papa meistens gesagt, Christel kenne ich nicht, hammernett. Und dann haben halt die ganzen kleinen Mädels, weil sie so perplex waren, meistens so, oh, Entschuldigung, und wieder aufgelegt. Und als sie halt nochmal angerufen haben und es selber halt wieder kam und ich dann oftmals ja schon mitbekommen hatte, dass sie dann anrufen, gemeint so, Papa, du bist gemein. Dann wurde natürlich aufgeklärt, dass er natürlich eine Christel sehr wohl kennt, aber der Papa war da so, nee, wir haben eine Christine, keine Christel.
Aber war es mehr Spaß von ihm oder mochte er den Namen am Anfang wirklich nicht?
Puh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Papa wollte einfach nicht, dass man so, also so Spitznamen, da hat sich, also das war irgendwie, die gab es zu Hause nicht. Also dass aus einem Josef ein Sepp wird, ja, das ist halt in Bayern so, aber so irgendwie Abkürzungen, dass zum Beispiel aus einer Christine eine Tine wird oder so, das gab es irgendwie daheim nicht. Also es wussten auch meine ganzen Schulkameradinnen. In der Schule haben sie mich Tine genannt. Und da war es aber auch so, dass sie halt jedes Mal, wenn sie angerufen haben, auch von meinem Papa gehört haben. Tine, kenne ich nicht, aber nicht. Genau, bis dann irgendwann mal klar war, okay, wenn wir bei der Christine anrufen, bei der Tine, dann müssen wir zuerst fragen, ist die Christine da? Wenn er sagt, ja, okay, dann bitte mal die Tine.
Ja, ich würde sagen, wir sind dann so langsam auch am Ende angelangt. Vielleicht hast du ja noch einen Tipp für angehende Trupp- oder Wölflings- oder Rover-Führerinnen, den du aus deiner langjährigen Zeit noch abgeben kannst.
Also ich würde sagen, ein Plan ist grundsätzlich wichtig zu haben, aber auch mal improvisieren, das schadet nicht. Und das schadet auch den Kids nicht. Und einfach lieber offen und herzlich sein, das bringt ihnen viel mehr, wie wenn man ihnen, ich sag jetzt mal, unendlich viel beibringen möchte. Weil am meisten lernen sie sowieso durch Nachahmung. Und indem, dass es einem nachmachen und jedes gute Vorbild hinterlässt irgendwo auch Spuren. Oder auch schlechte Vorbilder hinterlassen Spuren. Und ich glaube, wenn man einfach authentisch und ehrlich ist zu sich selbst und zu seinen Leuten, dann ist es für die ausreichend. Mehr brauchen die gar nicht.
Das ist ja schon mal ein sehr guter Tipp. Also an alle angehenden oder neu eingestiegenen Führungsämter da draußen, könnt ihr euch vielleicht gerne zu Herzen nehmen.
Jetzt habe ich noch eine Frage an euch zwei. Weil ihr wart ja meine Trupplinge. Wie fandet ihr denn die Zeit?
Also,
großartig.
Ja, muss ich auch sagen. Wenn man, ich glaube, im Trupp hat man das gar nicht so wertgeschätzt, wie viel du eigentlich da geleistet hast. Also, das wirklich Hut ab.
Doch, also es ist auf jeden Fall immer, wenn man dran zurückdenkt, eigentlich wie krass auch dann die Zeit war oder jetzt auch natürlich im Trupp noch ist, aber du warst natürlich auch immer für einen da oder auch wenn ich an die diversen Pfingstlager denke oder so, wo man immer natürlich sehr im Stress ist und so weiter, da ist es einfach immer gut, wenn man jemanden hat, der zu dem man dann gehen kann, sich an den wenden kann, so ein Ruhepol und so weiter, und ich glaube, das warst du auf jeden Fall immer. Und also das war schon so ein ganz großer Vorteil, ein ganz großer Punkt, wo man sich dann oft dachte, okay, gut, jetzt so kann ich weitermachen und jetzt wird's wieder geil und so weiter.
Cool, freut mich.
Gut, dann bedanken wir uns sehr herzlich für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast, noch nach deinem anstrengenden Blutspenden. Und ja.
Genau, und wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche schon wieder. Wir wissen es jetzt noch nicht, wir können es noch nicht ganz genau sagen. Allerspätestens wieder in 2 Wochen.
Hören, Luis, hören.
Ja, sorry. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns wieder Geschichten einschickt. Wir haben noch eine, die wir uns noch aufgespart haben. Die hört ihr dann nächstes Mal. Genau.
Und generell einfach alles einsenden, auch wenn ihr Ideen für das Entweder-Oder-Spiel habt. Könnt ihr auch gerne einsenden. Ja. Oder andere Ideen für vielleicht andere Rubriken, die wir einbauen können. Alles her damit.
Und dann würde ich sagen, können wir einmal auf drei zusammen uns verabschieden mit einem herzlichen Gute Fahrt. Christel, wenn du auch dabei bist.
Ja.
Dann zähle ich einfach ein. Eins, zwei, drei.
Gute Fahrt.